Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Birgit Marschall, Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post in Berlin, jetzt hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Großes Thema heute, die neuen Corona-Regeln, die neuen Einschränkungen, die es geben wird. Angela Merkel hat sich im Bundestag erklärt heute Vormittag und für einen kleinen Moment musste ich an Game of Thrones denken. Winter is coming.
Der Winter wird schwer. 4 lange, schwere Monate. Aber er wird enden.
Er wird enden. Tja, wie groß ist Ihr Corona-Winter-Blues, Frau Marschall, jetzt schon?
Es hält sich im Moment noch in Grenzen. Wir hatten ja jetzt ehrlich gesagt eine ganz gute Zeit eigentlich. Und jetzt eben geht es ab Montag erst wieder richtig los mit den Einschränkungen und geschlossene Gastronomie und so. Und das ist natürlich schon nicht schön, also dass man so in den eigenen 4 Wänden eigentlich gefangen ist.
Wir schauen gleich auf diesen neuen Lockdown, den Lockdown Light, so wird er ja häufig genannt. Es gibt auch eine ganze Debatte darum, ob Lockdown überhaupt der richtige Begriff ist. Mir fällt immer kein anderer ein, der so schön kurz ist. Also sagen wir einfach mal Lockdown Light im Bewusstsein darum, dass ein wahrer Lockdown natürlich irgendwie noch viel, viel mehr bedeutet als das, was wir auch in Deutschland bisher erlebt haben. Das ist auf jeden Fall das große Tagesthema heute. Ein anderes mit noch so einigen Unklarheiten behaftet. Ein wahrscheinlich weiterer Terrorakt in Frankreich, in Nizza. Wir sind später verbunden mit unserem Frankreich-Korrespondenten und werden darüber natürlich auch sprechen und Sie informieren. Aber erstmal begrüßen wir Sie ganz herzlich am Radio und im Podcast. Schönen guten Tag. Das wird ein ruhiger November, einen Monat lang Lockdown light, so haben es Angela Merkel und die 16 Länderchefs gestern beschlossen. Schulen, Kitas und Geschäfte, die sind zwar offen, aber alles andere zu. Restaurants, Kinos, Theater, Museen. Strenge Regeln gibt es auch für private Treffen. Gestern beschlossen, heute im Bundestag gab es dann die Debatte dazu, die mein heutiger Gast zumindest in Teilen verfolgt hat. Birgit Marschall, Korrespondentin der Rheinischen Post in Berlin und auch Stefan Detjen, zugeschaltet jetzt für uns aus dem Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Kultur. Frau Marschall, hat denn da die Bundeskanzlerin nach Ihrem Eindruck noch mal mehr geliefert als gestern bei dieser Pressekonferenz oder war das eher die Wiederholungstaste?
Ich würde schon sagen, sie hat mehr geliefert. Also sie war überzeugender als gestern Abend bei der Pressekonferenz. Da war sie doch sehr technokratisch, finde ich, in meinen Augen. Und das war ja auch anstrengend für sie. Also sie war gestern, finde ich, nicht so gut beisammen, sagen wir mal so. Also obwohl sie natürlich immer sortiert ist. Und heute der Auftritt im Bundestag, den fand ich eigentlich recht überzeugend. Sie hat fahrig angefangen, also ein bisschen rumgehaspelt oder sich verhaspelt. Dann gab es tatsächlich viele Störungen, viele Zwischenrufe, vor allen Dingen von der AfD und dann eben einen Ordnungsruf des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Also da ging es schon hoch her und dann hat sich Frau Merkel ganz gut gefangen und eigentlich, finde ich, recht überzeugend dargelegt, warum diese Maßnahmen, ja, sie hat nicht das Wort alternativlos gesagt, aber sie wollte es im Grunde genommen ausdrücken, dass sie alternativlos seien.
Stefan Detjen, wie haben Sie diese Debatte wahrgenommen heute Morgen, diese anderthalb Stunden?
Ja, die Debatte läuft ja noch, das ist eine wirklich lange Debatte, aber in der Tat, das ist eine sehr lebendige Debatte, das ist wirklich Parlament, was wir da heute gesehen haben. Birgit Marschall hat das ja gesagt, das ging gleich los. Angela Merkel hatte kaum angefangen zu reden, als da massive Zwischenrufe, fast tumultartige Szenen von der AfD kamen und Wolfgang Schäuble dann interveniert hat. Birgit Marschall hat das ja gesagt, wir können uns das mal anhören, wie er da reagiert hat.
Moment, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe, das ist gefährlich.
Also da sehen Sie, da war der schon selber etwas angefasst und dann...
Im Anschluss an die Regierungserklärung ist eine Aussprache und in der kann alle Meinungen geäußert werden. Aber ich glaube, niemand in unserem Lande hätte ein Verständnis, wenn wir nicht die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin in dieser schwierigen Lage zu diesen schwierigen Maßnahmen mit der gebotenen Disziplin uns anhören würden. Und darum bitte ich dringend.
Also Disziplin fordert Wolfgang Schäuble an, aber es war dann auch von Angela Merkel ja ausdrücklich immer wieder auch die Ermunterung dazu, jetzt lebendig zu debattieren. Wir haben ja Zeiten hinter uns, wo gefragt wurde, was ist eigentlich die Rolle des Parlaments? Geht die Exekutive da zu weit? Auch Angela Merkel hat dann aber nochmal gesagt, nein, ich möchte, dass hier diskutiert wird. Das ist der Ort, wo jetzt auch Kritik geäußert werden muss. Aber sie hat dann, und das war auch ein durchaus emotionaler Moment, auch aufgezeigt, wo Grenzen sind. Sie hat gesagt, Lüge, das ist gerade in der jetzigen Situation nicht akzeptabel.
Dass Unterschiede zwischen wahr und unwahr, richtig und falsch verwischen, das dürfen wir nicht zulassen. Denn was sich als wissenschaftlich falsch erwiesen hat, muss als solches klar benannt werden. Von unserem Bezug zu Fakten und Informationen hängt nicht nur die demokratische Debatte ab. Davon hängen Menschenleben ab, meine Damen und Herren.
Also dieser Appell an wissenschaftlich fundierte Sachlichkeit, das ist vielleicht so ein Grundtenor dieser Regierungserklärung von Angela Merkel gewesen, eine Regierungserklärung, die mit wirklich sehr viel Begründungsaufwand auch unterlegt war.
Ja, ich würde auch nochmal unterstreichen, wie wichtig das ist, dass jetzt auch endlich im Bundestag ausführlich debattiert wird. Wir müssen aber trotzdem sagen, das tut der Bundestag natürlich hinterher, also nicht bevor etwas beschlossen wurde von der Exekutive, sondern wieder hinterher. Und insofern ist das ja eigentlich schon mehr so eine Art Trostpflasterchen für die Abgeordneten und die dann eben nach wie vor nichts mitzuentscheiden haben. Das kann man natürlich schon kritisch sehen und finde ich eigentlich auch richtig von der Opposition oder sehr richtig, jetzt vor allen Dingen auch von FDP-Chef Christian Lindner, das immer wieder anzuprangern.
Stefan Dietin, das war ja so einer der zentralen Kritikpunkte auch. Bei Christian Lindner habe ich auch kurz in diese Debatte mal reingehorcht, genau das vernommen. Was gab es denn sonst noch für Kritikpunkte?
Naja, in der Tat war das ein Punkt, der diskutiert worden ist, kontrovers diskutiert worden ist. Es gab einerseits von der Koalition ganz besonders immer wieder die Verweise darauf, der Bundestag debattiert ja heute nicht zum ersten Mal. Es gab natürlich auch die Hinweise darauf, dass der Bundestag ja Maßnahmen, Pandemie-Maßnahmengesetze beschlossen hat, dass er die Hilfspakete beschlossen hat und dass er selber der Regierung sehr weitreichende exekutive Befugnisse gegeben hat. Also insofern hatte diese Debatte eine, wenn man so will, verfassungspolitische Dimension. Aber es sind natürlich auch ganz fundamentale Gegensätze deutlich geworden darüber, wie man mit einer solchen Krise umgehen soll. Und man kann sich ja mal anhören, wie Alexander Gauland da argumentiert hat, wie er erwidert hat auf die Argumentation Angela Merkels, die immer wieder darauf verwiesen hat, es geht hier drum, Leben zu schützen. Und Gauland sagt dann:
Das Leben ist der Güter höchstes nicht, sagt Schiller in der Braut von Messina. Er hat recht.
Also, und Gauland zog dann einen Vergleich und sagte, wir nehmen ja in vielen anderen Lebensbereichen, etwa im Straßenverkehr, auch hin, dass dort Menschen ums Leben kommen.
Welchen Preis sogar an Menschenleben zahlen wir für welchen Nutzen? Deshalb gibt es den Straßenverkehr, obwohl dort Menschen sterben. Menschen sterben auch an Krankheiten, jeden Tag. Das ist leider so.
Also, Tote auch in Corona, auch in großen Zahlen hinnehmen oder nicht. Und dann hören wir uns nochmal Ralf Brinkhaus an von der CDU, der CDU-CSU-Fraktionschef, der darauf dann auch sehr grundsätzlich reagiert hat.
Ich treffe immer auch Entscheidungen für andere mit. Ich treffe immer auch Entscheidungen für die Schwachen mit. Und wer deinen Freiheitsbegriff darauf reduziert, dass die Starken ihre Freiheit ausüben können, der degeneriert diesen Freiheitsbegriff zum Recht des Stärkeren. Und das ist nicht die Politik der Christlich-Demokratischen Union und der Christlich-Sozialen Union.
Also, ich habe eben gesagt, viel staatspolitische Argumente, verfassungspolitische Argumente, aber eben, und das ist jetzt vielleicht deutlich geworden, auch eine Debatte, in der es um die Ethik politischen Handelns in dieser Situation ging.
Was ich auch noch festgestellt habe, Gauland hat ja, glaube ich, Vokabular benutzt, was eben bei Verschwörungstheoretikern oder auch bei ganz Rechten, also bei Nazis, man hören kann. Also hat er von Kriegsrecht geredet und hat eben so eine Kriegsrhetorik an den Tag gelegt. Und das fand ich dann nun auch eben zutiefst eher unethisch und auch gefährlich.
Aber wenn ich da mal gerade noch mal ganz kurz nachfragen darf, es gibt diese harten Stimmen der AfD, aber ja auch mit Argumentationslagen, die man auch von anderen kennt, wenn sie vielleicht etwas gemäßigter vorgebracht werden. Hatten Sie denn jetzt, Frage an Sie beide, den Eindruck, dass dieser Austausch dann hilft? Also diese Frage auch von der Reihenfolge, wann ist das Parlament dran und wann entscheidet die Regierung, würde ja auch nur helfen, wenn man wüsste, wenn das Parlament das in die Hand nimmt, dass dann auch irgendwas anderes passiert.
Ja, würde ich so sehen. Also so eine Debatte, wo jetzt eben zum Beispiel auch Kritik geäußert wird, wiederum eher von der FDP, dass es eben die Maßnahmen, die falschen treffen, jetzt, dass es also gar keinen Sinn machen würde, die Gastronomie dicht zu machen, wo doch die meisten Infektionen im privaten Raum stattfinden. Das hören die Bürger, ja. Und ich denke mal, viele Bürger sehen das auch so, wie jetzt die FDP zum Beispiel. Und von daher wird diese Debatte im Bundestag, glaube ich, eher die Unzufriedenheit in manchen Teilen der Bevölkerung etwas schüren, weil ja auch, es folgt eben ja politisch daraus nichts aus dieser Debatte.
Stefan Dittjen, war das eine fruchtbare Debatte in dem Sinne oder eher eine frustrierende Debatte?
Also es war zunächst mal eben eine wirkliche parlamentarische Debatte, die von Gegensätzen geprägt war. Das unterscheidet ja auch die politische Diskussion jetzt von der, die wir im Frühjahr erlebt haben, als die Geschlossenheit viel größer geworden ist. Das politische Krisenmanagement ist insofern eben stärker polarisiert. Das haben wir jetzt erlebt, die Position von Christian Lindner von der FDP, die sagte, hier werden die Falschen getroffen, man sollte Gastronomie, Theater offenhalten, ist deutlich geworden. Es gibt andere Aspekte, etwa die Linken, Amira Mohamed Ali, die Fraktionsvorsitzende, die sagt, das ist jetzt die Stunde, nochmal eine Vermögensabgabe zu fordern, also die Verteilung der Lasten auch ökonomisch nochmal anders zu regeln. Also das kommt jetzt alles rein. Es ist aber gleichzeitig, auch das muss mal angekündigt worden, sagen von dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Rolf Mützenich, dass die SPD jetzt jedenfalls auch nochmal dran arbeitet, nochmal einen Gesetzentwurf zu präsentieren, in dem die parlamentarische Mitsprache nochmal verändert, geregelt werden soll. Aber auch das muss man eben sagen, das Parlament hat jederzeit die Möglichkeit, diese besondere Lage, die es im Frühjahr gestellt hat, mit der dann die besonderen Exekutivbefugnisse verbunden sind, wieder zurückzuholen. Das kann das Parlament tun, wenn sich eine Mehrheit dafür findet, aber auch das ist deutlich geworden. Die Mehrheit im Parlament steht sehr deutlich. Und es gab auch in der Regierungserklärung von Angela Merkel viele Szenen, wo sie mit Ausnahme der AfD fraktionsübergreifenden Applaus bekommen hat, bis hin zur Linken, auch von den Grünen. Also es war eine Debatte, die von Kontroversen, aber dann in Grundsätzen eben doch von sehr viel Einigkeit auch geprägt war.
Die Frage, die aber natürlich auch weiter im Raum steht, ist ja, worauf beruht eigentlich diese neue politische Entscheidung, in diesen Lockdown-Light zu gehen und wie sehen mögliche Alternativen aus? Das besprechen wir gleich. Danke an dieser Stelle an Stefan Dittjen in unserem Hauptstadtstudio. Danke an Birgit Marschall bis hierhin. Sie hören Deutschlandfunk Kultur zu Gast heute beim Sortieren der Themen dieses Tages. Birgit Marschall von der Rheinischen Post. Ja, wie begründet sich all das, was, um die Worte der Kanzlerin von gestern nochmal zu bemühen, was man uns zumutet mit diesem neuen Lockdown? Die Virologen, auf die man im Kanzleramt gerne hört, die begründen das mit ja so relativ einfachen Bildern. Die Welle brechen oder auch das Bild vom LKW, der den Berg runterfährt und den man dann in Intervallen abbremsen muss. Aber es gibt ja auch andere Stimmen, andere Meinung. Einen ersten Überblick hat sich meine Kollegin Ramona Westhof verschafft, jetzt bei uns im Studio. Fangen wir mal an mit, das war ja so einfach irgendwie noch im Frühjahr, da gab es irgendwie immer Team Drosten, Team Kekulé, von dem hört man jetzt irgendwie nicht so viel gerade, aber sagen wir mal, was sagt denn Team Drosten gerade?
Ja, Team Drosten bezieht sich auf eine Studie der Universität Warwick und der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Die ist bisher als Preprint erschienen und die hat Christian Drosten und die hat auch Karl Lauterbach von der SPD, der Gesundheitsexperte, vor anderthalb Wochen auf Twitter geteilt. Und die Idee dahinter ist so eine Art Überlastschalter, um steigende Infektionszahlen zu stoppen, also diese Welle zu brechen. Und die Idee dahinter ist, die Maßnahmen sind zum einen geplant, der Zeitraum ist begrenzt und man kann eben vorausschauend planen und gucken auf das, was da irgendwie jetzt kommt an Einschränkungen. Und die Idee dahinter, das Ziel ist, dass das die Akzeptanz erhöht in der Bevölkerung und auch, dass das die Wirtschaft und die Freiheit der Menschen weniger stark einschränkt.
Okay, also Variante 1, Birgit Marschall, Sie haben schon deutlich gemacht, auch jetzt im ersten Teil unseres Gesprächs, dass Sie das eigentlich ganz schlüssig und nachvollziehbar finden, politisch, aber eben sozusagen auch aufgrund dieser Grundlage.
Ja, also ich finde, dass Herr Drosten ist ja auch nicht nur ein guter oder wahrscheinlich guter Wissenschaftler, sonst würde er dann nicht in der Charité die Abteilung Virologie leiten. Er kann auch Dinge ganz gut erklären und das, wie er Sachen erklärt, finde ich eigentlich in der Regel schlüssig. Und es geht eben darum, tatsächlich auf die Bremse zu treten und die Zahl der Kontakte drastisch zu reduzieren. Da schwirrt ja immer so diese Zahl um 75% durch die Gegend und dass man dann eben es wirklich schaffen würde, wenn das über einen Zeitraum von 3-4 Wochen geht, diese Infektionsdynamik zu stoppen und tatsächlich zu weniger täglichen Neuinfektionen zu kommen und diesen R-Wert, also wie viel andere Menschen ein Mensch ansteckt, dass man den eben wieder Richtung 1 bringt.
Mhm. Dann testen wir mal, wie überzeugend Sie andere Geschichten und Erzählungen finden, weil dieses Phänomen erlebe ich bei mir immer wieder, dass ich denke, ja, ist total überzeugend und dann höre ich andere Stimmen und Ramona Westhoff hat auch da nochmal nachgeschaut, die ja auch durch die Medien gerade gehen, neue Studien, die ein anderes Bild zeichnen.
Ja, es gibt zwei Gegenpapiere, sozusagen Gegenpapiere in Anführungsstrichen, die ich gerade in die Luft mache. Und zum einen ist es eine Stellungnahme der Kassenärztlichen Vereinigung, die auch von zwei Virologen mitgetragen wird. Die ist von gestern, vom Mittwoch. Und die kritisieren den sogenannten Lockdown, auch in fetten Anführungsstrichen, also diese Einschränkungen. Die sagen nämlich, das bringt nachhaltige Schäden für die Wirtschaft. Und hat gleichzeitig wenig Einfluss eigentlich auf die Corona-Entwicklung. Und Jonas Schmidt-Chanassid, einer der beiden Virologen, die das Papier unterstützen, der sagt auch nochmal mit Blick auf die Wirtschaft, dass es ja eigentlich andere Mechanismen gäbe.
Es macht keinen Sinn, ein Hotel zu schließen mit Hygienekonzept, ein Restaurant zu schließen mit Hygienekonzept, Theater zu schließen mit Hygienekonzepten, wo keine Infektionen aufgetreten sind. Da werden Ressourcen vergeudet oder auch Existenzen zerstört.
Und als Alternativvorschlag geht es in diesem Papier darum, dass man viel mehr auf die Entwicklung in den Risikogruppen gucken sollte, statt auf die Entwicklung der Gesamtgesellschaft. Die Kontaktnachverfolgung bringt nichts, steht da noch drin. Und stattdessen sollte man sich eben auf die Risikogruppen konzentrieren. Da stehen, also als Vorschläge gibt es da mehr Testmöglichkeiten für Besuche oder auch die Bereitstellung von FFP2-Masken. Außerdem geht es darum, dass irgendwie Gebote statt Verbote vorherrschen sollten. Also die Bevölkerung soll eigenverantwortlich handeln, statt vorgeschrieben zu bekommen, was sie jetzt zu tun und zu lassen hat. Und es wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass die AHL-Regeln, also lüften, Abstand halten, Hände waschen, die App benutzen, dass das viel bringt und auch, dass das noch klarer promotet werden muss.
Ich finde interessant in dem Zusammenhang, Birgit Marschall, Wirtschaftsjournalistin, wenn ich dieses Stichwort höre, effizient rangehen. Ein Hotel, das gar kein Problem hat, Restaurants, die nie Fälle hatten, weil sie ein gutes Konzept haben. In der Tat, so wie jetzt rangegangen wird, ist es sehr grobschlächtig und es trifft viele, die es nicht treffen müsste.
Ja, aber es ist eben schwierig für den Staat zu unterscheiden zwischen einem Lokal, das ein Hygienekonzept hat und die Abstandsregeln einhält, und einem Lokal, das es nicht tut. Das würde, glaube ich, für die Ordnungskräfte ist das unglaublich schwer, das immer zu unterscheiden. Und da wir eben sehr schnell handeln müssen, also ab Montag, würde das nicht in dieser Schnelligkeit geschehen, wenn man da stärker differenzieren würde. Aber ich bin aber auch der Meinung, dass in der Tat die Schließung jetzt von Restaurants und Hotels kritikwürdig ist. Will aber nicht so weit gehen zu sagen, dass sie völlig hätte unterlassen werden sollen. Also, aber ich habe da meine Zweifel auf jeden Fall.
Es wird ja immer darauf hingewiesen, dass die meisten Ansteckungen im privaten Kontext passieren. Man weiß bei ganz vielen Ansteckungen aber auch gar nicht, wo die herkommen. Also es gibt eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer. Und ob das jetzt irgendwie in der Straßenbahn passiert oder im Restaurant oder im Hotel, das kann man eben gar nicht so genau sagen.
Ja, ich darf noch ergänzen. Also ich finde eben, dass da so ein paar Bereiche immer unterbelichtet bleiben. Also die Schüler in den Schulen oder manche sollen eben jetzt Masken tragen. Aber wenn sie rauskommen aus der Schule, was passiert dann? Da sind ja die Kontaktpunkte. Und da sind die überfüllten Schulbusse und Kontakte in Straßenbahnen und so weiter. Und deswegen müsste man eigentlich bei diesen Transportgeschichten ansetzen und viel mehr Schulbusse zum Beispiel zur Verfügung stellen.
Vielen Dank, Birgit Marschall. Bis hierhin danke, Ramona Westhoff, für diese Information. Wie geht's der Wirtschaft mit dieser Entscheidung? Unser Thema ist das gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Birgit Marschall ist weiter an meiner Seite. Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post, Wirtschaftsjournalistin mit Stationen vorher unter anderem bei der Wirtschaftswoche und auch bei der Financial Times Deutschland. Frau Marschall, wenn wir auf die aktuelle Corona-Politik schauen, Geschäfte bleiben erstmal auf, die meisten Unternehmen dürfen weitermachen. Für alle anderen nimmt der Staat nochmal 10 Milliarden Euro in die Hand, um Verluste auszugleichen mit tendenziell sehr großzügigen Regelungen. Reicht das?
Ich würde jetzt erstmal sagen, ja, aber warten wir mal ab, wie das Konzept genau aussieht. Das wird heute Nachmittag übrigens von den beiden Ministern, von Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier vorgestellt. 10 Milliarden ist von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, als ein großzügiges Angebot des Bundes bezeichnet worden. Ich finde es auch großzügig eigentlich, weil viele Betroffene, sollen ja Gastronomen sein oder auch Solo-Selbstständige, alle, die jetzt eben von diesem zweiten Lockdown-Light besonders betroffen sein werden, die werden 75% ihrer Verluste im Vergleich zum November 2019 erstattet bekommen. Das ist wahrscheinlich sogar mehr, was sie dann einnehmen werden, als in den Monaten zuvor, weil sie da eben ja auch erhebliche Umsatzverluste hatten. Also wenn das klappt und wenn das schnell und unbürokratisch fließt, dann würde ich sagen, das reicht. Ja.
Es gibt jetzt es gibt viele Kritikpunkte, aber es gibt so zwei Grundpfeiler. Es gibt einmal den starken Blick auf die Kulturbranche, auf die jetzt auch ganz stark betroffen sind, weil die eben jetzt im öffentlichen Leben so stark eingeschränkt werden. Till Brönner beispielsweise, der Jazz-Trompeter, ist auf vielen verschiedenen Kanälen gerade unterwegs, war auch bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Programm und hat Kritik geäußert. Ich spiele gerade mal so ein, zwei Aspekte von ihm ein.
Was mich allerdings bestürzt ist, was wir seit Februar beobachten. Hier wird eine Branche komplett für ein Jahr gezwungen, zum Schutze der Allgemeinheit, sage ich mal vereinfacht, ihren Beruf ja ruhen zu lassen. Und ich glaube, wenn das passiert, dann muss man in nachvollziehbarer Weise sicherstellen, dass die Allgemeinheit auch die Branche in irgendeiner Form hält, damit sie nach Corona noch da ist. Und es ist eine sehr große Branche mit einem Wahnsinnsumsatz, was aus meiner Sicht völlig unverständlicherweise immer verschwiegen wird.
Man kann diesen Wahnsinnsumsatz auch nochmal in einer Zahl nennen. 130 Milliarden Euro sind das, die da zusammenkommen durch die verschiedenen Branchen so des Kulturfeldes. Ist denn diese Kritik nach wie vor berechtigt? Oder würden Sie sagen, so bei diesem neuen großzügigen Gießkannen gilt auch das langsam nicht mehr?
Bis jetzt, Stand heute, ist sie noch berechtigt, weil in der Tat die Kulturszene und die Veranstaltungsbranche in den vergangenen Monaten zu wenig im Fokus war und es eben gerade für die wenig Hilfe gab. Wir kennen ja auch diese Klagen, beziehen sich auch auf Solo-Selbstständige, dass die eben von vielen Überbrückungshilfen nicht profitieren konnten, weil die Kriterien, sie zu beantragen zu können, auf sie nicht zutrafen. Und deswegen denkt der Wirtschaftsminister jetzt ja auch an sowas Ähnliches wie einen Unternehmerlohn, in Anführungsstrichen, also quasi ein Gehalt, dass der Staat den Kulturschaffenden als Ersatz bezahlt, weil sie ihren Beruf nicht ausüben können. Bisher wurde ja gesagt, die Menschen, die Betroffenen, sollen einfach Hartz IV beantragen. Das ist aber jetzt offenbar überwunden. Also das war bisher auch die Einschätzung oder die Einstellung der SPD. Die wird jetzt aber von der Union sozusagen überstimmt. Und ich hoffe, dass Herr Altmaier dann heute auch so etwas Ähnliches wie einen Unternehmerlohn vorstellen wird und das wird dann vielen Kulturschaffenden hoffentlich helfen.
Es gibt ja auch noch sozusagen Sorgen der langfristigen Art. Was macht das eigentlich mit unserem Wirtschaftsgefüge? Wir sprechen im Laufe dieser Sendung noch über ein Jahr Christine Lagarde im Amt der Präsidentin der Europäischen Zentralbank und vielleicht bieten sich da auch die ein oder andere Frage an, zum Beispiel, ob eine neue Euro-Krise drohen könnte. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Der Blick auf die Themen des Tages. An meiner Seite im Studio ist Birgit Marschall, Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post. Es sind neue, beunruhigende Nachrichten, die uns aus Frankreich erreichen. Eine Messerattacke in Nizza in einer Kirche, ein offenbar neuer Terrorakt. Wir sind verbunden mit unserem Frankreich-Korrespondenten, mit Jürgen König. Die Nachrichtenagenturen sprechen von mittlerweile drei Toten. Was ist passiert?
Also nach übereinstimmenden Medienberichten, die sich wiederum auf einzelne Angaben der Ermittler stützen, fand das Attentat im Inneren einer Kirche statt, in der Basilika Notre Dame. Das ist die größte Kirche von Nizza, gelegen mitten in der Altstadt. Dort griff ein Mann mit einem Messer zwischen 8:30 Uhr heute am Morgen mehrere Menschen an. Eine Frau und der Aufseher der Kirche wurden dabei getötet. Es heißt, der Täter habe der Frau in der Kirche die Kehle durchgeschnitten und den Aufseher erstochen. Das dritte Opfer, auch eine Frau, konnte noch schwer verletzt in eine Gaststätte vor der Basilika flüchten. Dort erlag sie dann aber ihren Verletzungen. Von 6 weiteren Menschen ist die Rede, die verletzt wurden. Genaueres wurde aber noch nicht bekannt.
Das ist ja so eine Nachricht. Ich weiß nicht, Frau Marschall, wie sie das erreicht hat. Sie saßen wahrscheinlich auch in der Redaktion. Da kriegen wir dann diese roten Balken, wo man zunächst nicht weiß bei diesen Eilmeldungen, wie man sie einsortieren kann. Aber wir haben natürlich alle jetzt die letzten Tage Frankreich auch intensiver beobachtet nach diesem nach dieser Ermordung des Lehrers Samuel Paty. Was ging Ihnen durch den Kopf?
Na, ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich sofort an einen islamistischen Terroranschlag gedacht. Dann habe ich erst gelesen, dass es in einer Kirche, in einer christlichen Kirche stattgefunden hat. Und dann hat sich mein Verdacht sozusagen erhärtet. Und dann soll ja der Angreifer auch
Gottes groß
ja. gerufen haben. Ja, wir wissen ja, dass in Frankreich im Moment die Stimmung sehr, sehr aufgepeitscht ist. Und dass Frankreich ein großes Problem eben mit islamistischem Terror hat, ein größeres als wir hier in Deutschland. Und da müssen wir dann halt, würde ich dann Herrn König auch fragen, welche Rolle jetzt dabei eigentlich spielt, dass Emmanuel Macron eben bei der Begräbnisrede für den ermordeten Lehrer Paty eben nochmal gesagt hat, dass Mohammed-Karikaturen weiterhin gezeigt werden sollen im französischen Schulunterricht. Ob das jetzt irgendwie da eine Rolle spielt, dass immer mehr Täter sich aktiviert oder meinen, dass sie eben zur Tat schreiten sollen.
Damit hatte man in der Tat gerechnet. Der Innenminister Gérald Darmanin hatte von einer deutlich erhöhten Terrorgefahr gesprochen. Man muss generell sagen, dass Frankreich ja seit Jahren nicht zur Ruhe kommt. Die erste Welle der Corona-Krise hat das Land schwer getroffen. Im Zuge dessen war dieses ganze Thema islamistischer Terror in der öffentlichen Wahrnehmung etwas in den Hintergrund getreten. Dann gab es den Anschlag auf den Lehrer Samuel Paty am 17. Oktober. Es gab dann diese großen Trauer- und Solidaritätskundgebungen. Die Gedenkfeier, in der der Präsident nochmal sagte, Frankreich, wir werden die Meinungs- und Ausdrucksfreiheit weiter pflegen. Dann gab es diese Protestkundgebung in muslimischen Ländern. Der türkische Präsident Erdogan, der zum Boykott französischer Waren aufrief, Präsident Macron empfahl, ja so wörtlich seinen Geisteszustand überprüfen zu lassen. Das hat natürlich auch in Frankreich die Wellen der öffentlichen Erregung hochschlagen lassen. Man kann sagen, seit 2 Wochen eskalieren die Spannungen rund um diese Themenfelder Islam, islamistischer Terror, Meinungsfreiheit. Man darf auch nicht vergessen, jetzt kommt noch der 2. Lockdown hinzu. Heute ab Mitternacht wird er gelten. Also wenn man mit Franzosen spricht, dann kommt sehr schnell inzwischen die Rede darauf, dass doch eine gewisse Erschöpfung, so eine Grunderschöpfung zu spüren sei in Bezug auf ganz viele Dinge und eben auch in Bezug auf die Gefahr von Terroranschlägen, wie es heute wieder einen gegeben hat.
Einen gegeben hat und man kann in diesem Zusammenhang, Sie haben uns gerade darauf hingewiesen, ja, noch auch von weiteren Orten sprechen. In Avignon ist etwas passiert und auch fernab von Frankreich, aber doch mit Frankreich zusammenhängend in Gida.
So ist es. In Avignon, oder genauer gesagt in Montvafet bei Avignon in Südfrankreich. Dort gab es heute auch eine Attacke, die von den Behörden schon als mutmaßlich islamistisch eingestuft wird. Ein Mann habe in diesem Ort mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht. Das teilte die Polizei vor wenigen Momenten mit. Der Mann sei dann von Polizisten erschossen worden. Der Radiosender Europe 1 meldete, auch da habe der Angreifer Allahu Akbar, Gott ist groß, gerufen. Und in Jidda in Saudi-Arabien, dort ist ein Wachmann des französischen Konsulats mit dem Messer angegriffen worden. Man habe den Angreifer, der als saudischer Staatsbürger bezeichnet wird, man habe ihn festgenommen. Das teilte die französische Botschaft mit. Der Wachmann hat den Anschlag überlebt, ist in ein Krankenhaus gebracht worden, sei aber nicht in Lebensgefahr.
Jürgen König, Frankreich-Korrespondent von Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für diese Informationen zu neuen Terrorakten in Frankreich und eben auch wahrscheinlich, wenn es so einzuordnen ist, in Saudi-Arabien. Danke für diese Informationen. Danke, Birgit Marschall. Bis hierhin. Ein Jahr ist Christine Lagarde im Amt als Chefin der Europäischen Zentralbank. Die Wirtschaftsjournalistin Birgit Marschall ist weiter an meiner Seite. Frau Marschall, die Neue Zürcher Zeitung schreibt heute: Neuer Stil, alter Kurs. Trifft es das?
Ja, das trifft es ganz gut, weil Frau Lagarde ist ja angetreten mit dem Anspruch, die Politik der EZB besser der Öffentlichkeit zu erklären, als ihr Vorgänger das gemacht hat. Außerdem hat Herr Draghi ja auch intern viele Kritiker gehabt, weil er doch so einen etwas rüden Führungsstil hatte. Also viele Notenbankgouverneure fühlten sich so ein bisschen übergangen von Herrn Draghi, und Frau Lagarde wollte da intern für mehr Konsens sorgen und auch für eine insgesamt bessere Stimmung. Und ich glaube, das ist ihr auch ganz gut gelungen. Aber der geldpolitische Kurs der EZB, dass sie sehr expansiv ist, dass sie also eben viel Geld unter die Menschen bringt, der ist unter Frau Lagarde eben fortgesetzt worden.
Heute steht eine neue Zinsentscheidung an, die wahrscheinlich keine Entscheidung sein wird, also wo es sozusagen bei den niedrigen Zinsen bleibt. Also insofern sozusagen der alte Kurs. Jetzt könnte man auch sagen, bei Mario Draghi hat man immer gedacht, das war der EZB-Präsident der großen Krise, Euro-Krise. Christine Lagarde kann im Prinzip aufräumen. Jetzt steckt sie schon wieder mittendrin in einer Krise. Und diejenigen, die sich vielleicht gewünscht haben, so diese gute, alte, klassische, sehr, sehr deutsche Sicht auf Geldpolitik, auch eine möglichst unabhängige Bank, die keine Politik begleitet oder selbst macht, vielleicht sind diese Zeiten auch einfach vorbei.
Ja, das würde ich jetzt nicht für generell sagen, also dass es generell so sein muss, aber in der Tat, also die Corona-Krise seit März beschäftigt die auch Frau Lagarde. Sie ist eben jetzt seit November im Amt. Man dachte eben erst, sie könnte ja so eine etwas ruhigere Kugel schieben, und das hat sich dann eben überhaupt nicht bewahrheitet. Und die EZB hat nochmal ihre Anleihekaufprogramme, also das Aufkaufen von europäischen Staatsanleihen, deutlich ausgeweitet. Also Frau Lagarde hat ja dann im März ein neues Kaufprogramm von 750 Milliarden Euro verkündet. Und die Frage ist jetzt, wo sich die Corona-Krise eben weiter vertieft, ob die EZB dieses Aufkaufen sogar noch mehr ausweitet. Und sie hat ja jetzt schon über 30% aller Anleihen in ihren Büchern. Das muss man sich mal vorstellen. Also,
das führt mich auch zu dem Gedanken, wir sprachen ja gerade über die Wirtschaftspolitik, auch hier in Deutschland. Ein Kritikpunkt, der ja gerade kommt, auch von wirtschaftsliberaler Seite, ist, dass wir gerade durch diesen enormen Staatseingriff, sei es durch die Haushalte der Länder, sei es aber auch durch eine Politik einer Zentralbank, im Prinzip so eine Art Scheinwirtschaft aufrechterhalten und letztendlich eine Zombie-Wirtschaft aufbauen, die schon unter normalen Marktkriterien gar keine Chance mehr hätte.
Ja, würde ich nicht so sehen, denn da stehen ja nun schon hinter unserer Wirtschaftsleistung noch reale Unternehmen und eine reale Wertschöpfung. Die Frage ist natürlich, wie machen wir die Finanzierung der Wirtschaft? Und wenn da auf tatsächlich nur sozusagen gepumptes Geld dahinter steckt, dann werden wir irgendwann, kommt dann die große Rechnung, und dann haben wir eben entweder eine Inflation oder viele Menschen philosophieren ja auch immer wieder über Währungsschnitte, also ob das dann irgendwie nötig wird. Im Moment halte ich diese Politik aber für, ja, wieder mal alternativlos, um das zu sagen.
Ich habe geahnt, dass Sie das Wort auf den Lippen hatten.
Ja. Weil es einfach in Europa sehr schlecht läuft. Deutschland ist ja tatsächlich noch, also unsere Lage ist noch die am harmlosesten. Allerdings stimmt es auch, das kann bei uns auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen, und dann sind wir in einer ähnlichen Misere wie zum Beispiel Frankreich. Also, und deswegen ist es richtig und gut, dass die Europäische Zentralbank die Wirtschaft in Europa weiter stützt.
An meiner Seite in dieser Stunde war Birgit Marschall von der Rheinischen Post. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ja, danke auch.